Ich begrüße Sie. Wir haben letztes Mal da unter anderem so einen Überblick gegeben über die Typen von Funktionen, von denen wir bisher Kenntnis gewonnen haben. So eine Funktion wie die Verdoppelung ordnet einer Zahl zu. In der vierten Zeile haben wir so eine Verallgemeinerung davon. Einem Gegenstand wird durch eine Funktion ein Gegenstand zugeordnet. Das nennen wir die Kennzeichnung, die Hauptstadt von. Und dann haben wir eben, wenn wir Wahrheitswerte ins Spiel bringen, arithmetische Gleichungen, eine Zahl, ein Wahrheitswert und das, was man umgangssprachlich Prädikate nennt, einem Gegenstand, einen Wahrheitswert. Und dann haben wir noch die spezielle Art von Funktionen, die Wahrheitswerte zuordnen, wie zum Beispiel die Verneinung, die dem Wahren das Falsche und dem Falschen das Wahre zuordnet. Prinzipiell wichtig sind dabei Fragen wie etwa die, was ist ein Begriff? Das müssen Sie beantworten können. Sie müssen sagen können, ein Begriff ist eine Funktion, deren Wert entweder das Wahre oder das Falsche, das heißt ein Wahrheitswert ist. Und zwar alle derartigen Funktionen werden Begriffe genannt. Da gibt es den starken Zusammenhang. Dort trifft man auf das, was eigentlich das Ziel von Anfang an war, nämlich herauszuarbeiten, was ist eigentlich ein beurteilbarer Inhalt. Also beurteilbarer Inhalt, Wahrheit, Falschheit, das hängt ja für uns unmittelbar zusammen. Aber das Wichtige ist, wie das mit dem Begriff des Begriffs als einer besonderen Art von Funktion bei Frege zusammenhängt. Und man kann sich immer erinnern, aber das ist nicht so wesentlich, dass er eben in der Arbeit über Funktion und Begriff den Begriff des Begriffs über die Gleichheit eingeführt hat. Dann wichtig ist eben, was eigentlich die Wahrheitsfunktionen sind. Das sind eben solche Begriffe, die außerdem an der Argumentstelle einen Wahrheitswert haben. Wahrheitsfunktionen sind Begriffe, das ist sehr wichtig. Die Verneinung ist ein Begriff bei Frege. Dann noch ein Punkt, Sätze sind abgeschlossene, selbstständige sprachliche Ausdrücke, die etwas Bestimmtes bezeichnen, nämlich immer entweder den Wahrheitswert das Wahre oder den anderen Wahrheitswert das Falsche. Wichtiger Punkt, der schon aus der vorletzten Stunde mitgenommen werden konnte. Ich glaube, ich bin wieder eine Schattenzeichnung, oder? Wichtiger Punkt, der auch aus der vorigen Stunde schon mitgenommen werden konnte. Funktion ist nur das Allgemeine. Also der wichtige Unterschied hier, der entscheidende Unterschied, ist der von Funktion und Argument. Und Funktion und Argument, sagt Frege in diesem Paragraph 9 der Begriffsschrift, Funktion und Argument müssen immer völlig eindeutig bestimmt sein. Es muss, wenn wir den Satz, wenn wir den Ausdruck zerlegen, das muss ja gar nicht ein Satz sein, wenn wir den Ausdruck zerlegen, klar sein, welcher Teil welcher ist und es muss klar sein, was das jeweils ist, was da bezeichnet wird. Ja, so, da muss man berücksichtigen, da gibt es eine Subtilität zu berücksichtigen, nämlich, dass für diese Bestimmtheit hinsichtlich des Bezeichneten, für die beiden Teile, in die wir den Ausdruck zerlegt haben, nicht das gleiche Kriterium gelten kann. Weil ja im Falle des Arguments, das wir haben und das Auswechselbare ist, die Bestimmtheit einfach die eindeutige Festlegung des Gegenstandes ist. Wir nehmen die Zahl 2 als Argument heraus und legt eindeutig fest, welcher Gegenstand bezeichnet wird. Im Falle der Funktion aber, habe ich gesagt und gerade jetzt vor einer Minute wiederholt, gibt es nichts, was sie selbstständig bezeichnet, sondern sie ist nur das Allgemeine, was verschiedene Ausdrücke miteinander gemeinsam haben. Was soll dann hier Bestimmtheit heißen? Ja? Da ist das Kriterium ein bisschen verschoben und die Bestimmtheit besteht darin, dass die Funktion den Wert, also das, was sich bei der Ergänzung durch ein Argument ergibt, den Wert eindeutig bestimmt. Gegenbeispiel, die Plusfunktion wäre eben nicht die Plusfunktion, wäre nicht eindeutig bestimmt, wenn jemand daherkommen könnte mit zwei Zahlen, bei denen nicht klar ist, was ihre Summe ist. Ja? Das ist das, was da verlangt ist. Solange das klar ist, jetzt kommt ein Gedanke, der Ihnen vielleicht irgendwie kompliziert oder schwierig vorkommen wird, aber es ist in einer gewissen Weise ein Schlüsselgedanke, der in der ganzen Periode, die wir behandeln, immer eine Rolle spielt. Solange das klar ist, solange diese Bestimmtheit garantiert ist, also solange wir einen konkreten Ausdruck haben und den zerlegen wir in diese zwei Teile, solange können wir die Zerlegung auf verschiedene Weisen vornehmen. Solange können wir die Zerlegung vornehmen, wie man sagen kann, wie wir wollen. Wir können sagen, ich nehme den Anteil raus und sage, das ist das, was ich festhalte und das andere variiere ich. Ich kann aber auch das nehmen und sagen, das halte ich fest und ich variiere das andere. Das ist in der Begriffsschrift in Paragraph 9 ziemlich, also auf der dritten Seite ein Absatz, wo das steht. Also solange das klar ist und festgehalten ist, können wir das zerlegen, wie wir wollen. Also wenn wir von dem Ausdruck 2 plus 2 ausgehen, ja, dann haben wir ihn ja bisher zerlegt in einen konstanten, aber unvollständigen Teil plus und in einen vollständig gesättigten Teil des Zweiers, den man doppelt nimmt. Ne? Wir können auch sagen, dass wir den Zweier, wenn wir wollen, ja, können wir es auch anders machen. Wir können auch den Zweier, wir müssen ihn nur zweifach nehmen, als konstant, aber unvollständig annehmen und das Plus als austauschbar. Das ist der Punkt, den er da an dieser einen Stelle macht. Das würden wir so schreiben. Ja? Klarerweise. Ne? Wir halten den, wir bilden jetzt nicht, wir tauschen nicht aus die Zweier, sondern wir und geben stattdessen doppelte Dreier, doppelte Vierer, doppelte 133er hin, sondern jetzt halten wir den Zweier fest und tauschen das an. Ist das mal, ja? Das muss man können, nach dem, was er sagt, muss das legitim sein. Und wir bekommen in beiden Fällen, in diesem Fall vom Bild 3 und in dem vorigen Bild 2, bei Ergänzung das gleiche Resultat. Wir kriegen dasselbe raus. Wir kriegen eine Bezeichnung der Zahl 4 und zwar auch nicht nur zweimal eine Bezeichnung der Zahl 4, sondern auch eine Bezeichnung der Zahl 4 durch den gleichen Ausdruck. Solange die Teile klar sind und klar ist, was sie bezeichnen. Wenn wir, sagt Frege an dieser Stelle, wenn aber das Argument unbestimmt wird, und dann sagt er was, ja? Und noch ein bisschen bla bla sagt er dann, es kann auch das Argument bestimmt, die Funktion aber unbestimmt sein. Also wenn eins von den beiden unbestimmt wird, dann ändert sich das. Dann ändert sich das Szenario total. Dann bekommen wir, in dem, wie wir es bisher besprochen haben, dann bekommen wir die Funktion als solche. Ja, mit ihrer, mit dem unbestimmten Argument. Ne? Also das ist auch, was wir schon haben. Ne? Das haben wir ja schon gehabt, dieses Bild, auch heute schon, gerade vorhin, 2 oder 3 Minuten früher. Und jetzt schauen wir auf die mittlere Zeile. Nicht? Da haben wir jetzt die Funktion, da haben wir das, da haben wir die Unbestimmtheit der Argumentstelle. Und deswegen geben wir jetzt dem, was wir da haben, diesem Unbestimmten, haben wir einen Namen gegeben. Ne? Nämlich Top X, Verdoppelung von X. Oder wir können es auch aufschreiben, das ist ja dasselbe, plus von XX. Und wir bezeichnen den Zweier jetzt als ein mögliches Argument und der Dreier als ein mögliches Argument und so weiter. Ja? Jetzt haben wir etwas, jetzt haben wir diese Unbestimmtheit hervorgehoben. Was würden wir im zweiten Fall hier hinschreiben? Wenn wir das jetzt mit dem anderen Fall machen, wo wir den Zweier festhalten und an der Plusstelle variieren, was schreiben wir denn dahin? Da haben wir sowas, da haben wir den, in der ersten Zeile haben wir den sozusagen Ausgangsausdruck, von dem wir starten. Und dann lassen wir das Plus weg. Es wird nur zu einem möglichen Argument. Wir betrachten es jetzt nur als ein mögliches Argument, das wir da einsetzen können. Und dem, was wir in der mittleren Zeile als die Funktion mit ihrer Unbestimmtheit haben, dem versuchen wir jetzt einen Namen zu geben. Also mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich hätte da jetzt Gänsefüßchen vorne und hinten hin machen sollen. Wie würde man diese Funktion nennen? Die vorige war leicht einen Namen zu finden, Verdoppelung. Aber das, was man hier hat, das könnte man nennen Selbstanwendung der 2 durch eine Grundrechnungsart. Durch eine Grundrechnungsart. Wenn das so verstanden wird, man könnte natürlich auch noch jetzt was anderes sagen. Was man jetzt sagt, ist sozusagen definierend für die Funktion als Funktion. Das steht nicht. Selbstanwendung der 2 durch eine Grundrechnungsart. Also zum Beispiel etwas, was man hier nicht mit einbezieht, wenn man die Funktion so erklärt, ist die Gleichheit zum Beispiel. Ne? Man könnte ja auch an der Stelle dieser 3 Punkte ein Gleichheitszeichen hinmachen. 2 ist, ne? So. Aber ich sage, was ich intendiere, ist eine Funktion, die man nennen könnte, Selbstanwendung der 2 durch eine der 4 Grundrechnungsarten. Das heißt schon, was heißt das? Wir sehen was zur Ergänzung vor. Nicht nur das Plus, sondern die Subtraktion, die Multiplikation und die Division. Man könnte natürlich auch sagen, irgendeine arithmetische Beziehung, die 2 auf 2 anwendet, dann hätten wir, nachdem er zu den arithmetischen Zeichen auch das Gleichheitszeichen gerechnet, auch das Gleichheitszeichen, und da könnte man sich alle möglichen arithmetischen Ausdrücke, die vielleicht 3 Kilometer lang sind, wenn man es aufschreibt, auch hindenken. Aber wir wollen bei einem einfachen Beispiel bleiben und sagen, Selbstanwendung der 2 durch eine der 4 Grundrechnungsarten ist eine Funktion, die sozusagen resultiert aus der alternativen Zerlegung von 2 plus 2. Ja? Nämlich der, wo wir den Zweier festhalten. Da gibt es keine Limits. Nicht? Wir versuchen dem, was er sagt, wir können das zerlegen, wie wir wollen, nachzugehen, so weit wie möglich. Also muss auch das möglich sein. Es muss so eine Funktion geben. Aber jetzt ist es so, wenn Sie jetzt die beiden vergleichen, ja, also das da und das da, was sich sozusagen jeweils ergibt, wenn wir die Funktion in ihrer Unbestimmtheit betrachten, die da jeweils resultiert, dann gibt es einen fundamentalen Unterschied, den ich hier versucht habe herauszuarbeiten. Wenn wir diese Funktion Verdoppelung von x haben, dann ist es ganz einfach. Das x ist das Unbestimmte, unbestimmt gelassene, und ganz bestimmt ist eben konstant, ist die, ist die Funktion Verdoppelung. Wir wissen, was Verdoppelung ist, das ist ganz genau. Ne? Also Verdoppelung ist scharf bestimmt. Wenn irgendeine Zahl hergegeben wird, dann ist klar, was ihre Verdoppelung ist, was sie mit sich selbst addiert ergibt. Die arithmetische Operation ist bestimmt. Und wir können da jetzt verschiedene Zahlen einsetzen und dann kriegen wir als Werte lauter Zahlen, und zwar kriegen wir halt da die geraden Zahlen. Gra ist eine Abkürzung von Grundrechnungsart und geht über diese vier, ja, das Plus, das Minus, das Mal und das Durch. Ja. Gra ist ja hier unbestimmt und die 2 ist bestimmt. Ja. Die arithmetische Operation, es ist ganz wichtig, dass die arithmetische Operation, das, was wir da haben, unbestimmt ist. Wir können Plus, Minus, Mal oder, ne, und wir erhalten verschiedene Werte. Wir erhalten für jedes einen anderen, also im Prinzip für jedes einen anderen Wert. Das, was wir da hier haben, das ist das, was Frege dann einen Wertverlauf nennt. Diese Dings, wenn eine Zuordnung möglich ist zwischen jedem Element dieses Wertverlaufs, also zwischen jedem Wert und dem jeweiligen Argument, also wenn der Vierer sozusagen zweimal vorkommt an zwei verschiedenen Stellen und wir nicht den Vierer sozusagen nur einmal hinschreiben dürfen. Was heißt das? Das heißt, dass das, was unter dem Gesichtspunkt der einen Zerlegung eine Funktion ist, unter dem Gesichtspunkt einer anderen Zerlegung als Argument betrachtet werden kann. Die Grundrechnungsarten können als Argument, ne, die Grundrechnungsarten sind Funktionen, aber sie können unter dem Gesichtspunkt der anderen Zerlegung als Argument betrachtet werden. Das heißt jetzt nominal gesagt, das bringt uns überhaupt nicht weiter, aber rein verbal können wir festhalten, es gibt sowas, es muss sowas geben wie Funktionen zweiter Stufe. Es muss sowas geben wie Funktionen, die als Argumente Funktionen haben. Aber man muss an diesem Punkt aufpassen. Und Frege ist sehr, sehr vorsichtig. Es ist sehr fraglich, ob alles, was er daraus für Konsequenzen zieht, bei aller Vorsicht haltbar ist. Aber er ist so vorsichtig wie möglich. Er sagt, so einfach kann man das nicht sagen. Weil nämlich ein Unterschied besteht in der Art und Weise, wie wir unsere Zerlegungen betrachtet haben. In diesen Bildern, in dem ersten Bild, in dem Bild Nummer 2 und dem Bild Nummer 3, wo wir die eindeutige Bezeichnung für jeden Teil hatten, also die Bestimmtheit für jeden Teil gehabt haben, und den Zerlegungen, wo wir die Unbestimmtheit hier, Bild 4 und Bild 5 sichtbar machen. Nämlich, wenn wir es unbestimmt machen, wenn wir die Funktion unbestimmt machen und sozusagen als Argument einsetzen, dann betrachten wir den Unterschied von Argument und Funktion jetzt inhaltlich, sagt er. Am Anfang haben wir das so aufgefasst, dass man, ist es ein Unterschied, wie er sagt, der Auffassung. Wir haben den komplexen Ausdruck und wir können ihn so zerlegt auffassen und so zerlegt auffassen. In dem Moment, wo wir einer von den beiden Teilen unbestimmt werden lassen, wird der Unterschied von Funktion und Argument zu einem inhaltlichen Unterschied. Das heißt, es macht dann einen Unterschied, ob Sie eine Funktion haben, deren Argument irgendein Gegenstand ist oder deren Argument eine Funktion ist. Das ist dann ein Unterschied. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Eine solche, ich gebe Ihnen ein Beispiel, das in der Philosophie interessant ist, eben jetzt überhaupt nicht in der Arithmetik, das in der Philosophie ganz wichtig ist und natürlich auch für seine Philosophie ganz wichtig ist, für so eine Funktion zweiter Stufe. Also für so eine Funktion, die als Argumente Funktionen nehmen kann. Es ist ein Problem bei diesem Beispiel dabei, nämlich das liegt darin, dass man sich fragt, ob sie auch was anderes als Argument nehmen kann. Das wäre dann, das ist der Begriff der Existenz. Der Begriff der Existenz, also die Funktion, es gibt, Punkte, Punkte, Punkte. Ja? Das ist so eine Funktion zweiter Stufe, die nämlich einer Funktion, und zwar ist es ein Begriff, weil es eine Funktion ist, die einer Funktion einen Wahrheitswert zuordnet. Nämlich dieser Funktion zum Beispiel ist ein Mensch. Die Funktion es gibt, ordnet der Funktion ist ein Mensch einen Wahrheitswert zu. Aber nur für Argumente, die in die Funktion ist ein Mensch eintreten. Ja? Nicht der Funktion ist ein Mensch, sozusagen, als wäre das schon was Abgeschlossenes. Das meint damit, jetzt müssen wir es inhaltlich betrachten. Jetzt müssen wir schauen, was das Argument inhaltlich ist. Und es gibt eben Argumente, die sind sozusagen direkt und von sich aus schon gesättigt. Und es gibt solche, wenn sie Funktionen nämlich sind, die sind nur gesättigt für die Einsetzung von Argumenten in ihre Leerstellen. Wir können uns das ungefähr, wir könnten auch einsetzen, ist ein rundes Quadrat. Ne? Es gibt Punkte, Punkte, Punkte und jetzt an die Leerstelle, an die Argumentstelle, setzen wir eine andere Funktion, einen Begriff, nämlich den Begriff des runden Quadrats. Ne? Das ist dann ganz interessant, weil dann erhalten wir Sätze, wenn wir korrekt vorgehen, von denen wir annehmen, dass sie immer falsch sind. Also für jede Einsetzung an der Stelle ist ein rundes Quadrat. Also man sieht, dass zwischen Funktionen erster Stufe und Funktionen zweiter Stufe sozusagen ein fundamentaler Unterschied besteht, weil bei denen zweiter Stufe wir berücksichtigen müssen, dass sie nur dann bestimmt sind, wenn auch die Funktion erster Stufe bestimmt ist. Also es handelt sich nicht darum, bei dieser Unterscheidung von Funktionen erster und von Funktionen zweiter Stufe, dass so quasi die Funktion, von der er ursprünglich gesagt hat, die ist immer das Unvollständige, das Konstante, aber ungesättigt, dass die jetzt so quasi reifiziert wird und wir tun so, als wäre sie doch was Eigenes, als würde sie selbst was bezeichnen, sondern es wird immer nur was bezeichnet, wenn eingesetzt wird. Aber unter diesen Bedingungen ist es möglich, eine Funktion und auch notwendig, eine Funktion zweiter Stufe zuzulassen. Das ist sehr wichtig für die gesamte Theorie der Quantifikation. Es gibt Menschen, ne, das wäre sozusagen sowas, es gibt Menschen, kann nur wahr sein, wenn X ist ein Mensch für irgendeinen Gegenstand, der an der Argumentstelle eintritt, wahr ist. Ja. Das meint er damit, dass wir den Unterschied von Funktion und Argument jetzt inhaltlich deuten müssen. Wenn wir, oder die inhaltliche, das ist ein Wechsel, ein Hin und Her, ne? Wenn wir von Funktionen zweiter Ordnung sprechen wollen, müssen wir den Unterschied von Funktion und Argument inhaltlich deuten. Und wenn wir den Unterschied von Funktion und Argument inhaltlich deuten, dann können wir von Funktionen zweiter Stufe sprechen. Das können wir jetzt nicht weiter verfolgen. Ich mache jetzt überhaupt in einem einzigen Satz sozusagen ein ganzes anderes Semester, das uns hier nicht zur Verfügung steht, das wir nicht reinschieben können in das, sowohl in der Begriffsschrift, wie dann auch in einer verkürzten, aber präziseren Weise in dem Aufsatz über Funktion und Begriff, gibt er dann eine Übersicht über mögliche Wahrheitsfunktionen. Da habe ich nur das eine Beispiel der Verneinung gegeben, aber sein zentrales Beispiel ist dann die materiale Implikation, also der Wenn-Dann-Satz, und erklärt, dass er in seinem Aufbau, dass sein Aufbau der Logik alles das bieten kann, was die traditionelle aristotelische Logik bieten kann, und dass er im Unterschied zu Aristoteles nur eine einzige Schlussregel braucht, nämlich Modus Ponens. Also da gibt es sozusagen eine Grundlegung der Logik in dem Sinn, dass er zeigt, dass sein System, seine Begriffsschrift alles das kann, was die aristotelische Logik kann und noch mehr. Wir haben schon gesagt, in welchen Richtungen klar ist, dass das mehr können wird, wenn man zum Beispiel mehrstellige Funktionen hat und so weiter. Und also das kann ich nicht, das zahlt sich nicht aus, darauf jetzt einzugehen, weil das keine, ist ja auch nicht eine Vorlesung über philosophische Logik und außerdem bin ich da gar nicht kompetent. Also zu dieser Sache unterhalten Sie sich im Tutorium nochmal, wenn das, ja. Also man sollte schon die Frage beantworten können, was sagen können zu der Frage, was sehen Sie als den Unterschied zwischen, was macht den Begriff einer funktionsweiter Stufe eigentlich aus, wie kommt er auf den? Es genügt schon als gute Antwort, wenn man sagt, auf den Begriff einer funktionsweiter Stufe kommt man nur, wenn man sich in der Zerlegung eines komplexen Ausdrucks den einen Teil als unbestimmt vorstellt. Nicht? Dann betrachtet man den Unterschied zwischen Argument und Funktion inhaltlich und nicht als willkürlich wählbar. Sagt man, ich habe dann zuerst die willkürliche Wählbarkeit demonstriert, indem ich gesagt habe, wir können auch das Plus-Variabel machen. Wir sind dann, vorige Woche haben wir dann das Thema sozusagen, naja, mal auf den ersten Blick gewechselt, sind auf den Begriff der Bedeutung eingegangen, via diesen Gedanken mit der Gleichheit. Wenn wir einfach Bedeutung, so geht der ungefähr, wenn wir Bedeutung so auffassen, dass das nur ein anderes Wort ist für etwas, was wir schon längst haben, nämlich das Bezeichnete, das, was von einem Ausdruck bezeichnet wird, dann kommen wir über diese Überlegung mit der Identität in die charakteristische Schwierigkeit, dass dass Sätze, die wir als nicht nur zufällig oder akzidentell, sondern ihrer Natur nach verschieden betrachten, dann auf einmal als derselbe Satz erscheinen können. Ne? Wenn das, also eben den Satz A ist A und den Satz A ist B. Also, was weiß ich, den Satz Ich bin ich und den Satz, ich bin der Mörder von dem sowieso. Ne? Also der Richter, wenn er ein Geständnis will, von dem Angeklagten, ist nicht zufrieden damit, wenn der sagt, ich bin ich. Der will hören, ich bin ich. Ja, ich gebe es zu, ich bin der Mörder von dem. Ne? Ja, verstanden? Also so. Also das ist nicht tolerabel, dass das sozusagen als dasselbe behandelt wird. Und damit mit dieser Einsicht oder mit der Idee, dass man daher den Begriff der Bedeutung differenzieren muss, aufspalten muss, damit beginnt, betritt man eigentlich das Feld sozusagen der Bedeutungslehre, der Semantik. Es gibt natürlich, wenn ich sage, man betritt das Feld, es gibt natürlich einen ganz engen, intimen Zusammenhang zwischen dem, was wir bisher besprochen haben und dem, was diese Theorie von Sinn und Bedeutung erklärt. Man könnte sagen, dieses Problem, man könnte sagen, und das hat auch tatsächlich jemand gesagt, dieses Problem, das Frege da hat und das ihn veranlasst zu seiner Aufspaltung des Bedeutungsbegriffs, das würde gar nicht auftauchen, wenn alle Namen nicht nur eindeutig das bezeichnen, was sie bezeichnen, sondern es darüber hinaus auch umgekehrt für jeden Gegenstand nur genau einen Namen gibt. Dann würde dieses Problem entfallen. Dann könnte man sagen, dann kommt man nie in die Situation, sagen zu müssen, A ist B. Weil dann gibt es für den Gegenstand, den A bezeichnet, eben nur den Namen A und nicht den Namen B. Der Mann, der das mit lauter Stimme sozusagen verkündet hat, war Ludwig Wittgenstein. Der hat gesagt, also diese Sache mit der Identität kann man vergessen, entweder die zwei Sachen sind verschieden, dann sind sie und bleiben sie verschieden, oder es ist dieselbe Sache, dann ist es aber auch nur eine. Das sagt er, weil er davon ausgeht, dass jeder Gegenstand nur einen Namen hat, einen eindeutigen Namen hat. Aber für Frege und auch für viele andere ist das so ohne weiteres nicht akzeptabel. Zum Beispiel schon aus dem ganz äußerlichen Grund, dass das eben gegen den Spirit der Wissenschaft, der sozusagen der wissenschaftlichen Entdeckung geht, der wissenschaftlichen Forschung geht, weil wir ja drauf kommen wollen, dass das, was so bezeichnet wird, auch so bezeichnet werden kann und so. Jetzt ist aber so, dass wenn der gleiche Gegenstand, was ist denn der Grund dafür, dass ein Gegenstand verschiedene Namen hat? Oder worin besteht das, dass er verschiedene Namen hat, dass er auf verschiedene Weisen bezeichnet werden kann? Das ist jetzt die Verbindung zwischen den beiden Bereichen. Es liegt natürlich daran, dass er als Wert verschiedener Funktionen für bestimmte Argumente dargestellt werden kann. Das macht es aus, nicht? Wir können sagen, der sowieso ist, ist auch der sowieso. Wir haben zwei verschiedene Arten, ihn zu kennen, wir haben verschiedene Funktionen. Das heißt, dieser Begriff des Sinns, wie ich ihn letztes Mal erklärt habe, der muss erklärt werden im Zusammenhang, der kann oder sollte erklärt werden im Zusammenhang mit der Unterscheidung von Funktionen und Argument, weil der Gegenstand, den wir auf die eine Weise kennen, als Wert einer anderen Funktion darstellen zu können, dazu führt, dass wir ihn auf eine andere Weise kennzeichnen können. Und wenn wir einen Namen verwenden, einen Eigennamen, wie zum Beispiel Murli Brumm, dann und jemand kennt den nicht, weiß nicht, wer das ist, oder was das ist, dem müssen wir ja sowieso so eine Kennzeichnung servieren. Wenn der gleiche Gegenstand verschiedene Namen haben kann, dann deshalb, weil er als Wert verschiedener Funktionen darstellbar ist, und so hängen diese beiden Gedankenlinien zusammen. Also, diese Zweigleisigkeit, ja, er hält ja daran fest, dass es sozusagen einen bestimmten Gegenstand gibt, den das Zeichen bezeichnet, wenn es ein richtiges, brauchbares, sprachliches Zeichen ist, aber auf verschiedene Art und Weisen bezeichnet werden kann. Also A und B, die Sätze A ist gleich B und A ist gleich A, haben deshalb für uns nicht dieselbe Bedeutung, weil sie nicht auf derselben Kombination von Analyse wegen als wahr erkannt werden, auch wenn die Endstadien immer die gleichen sind. Wenn die zwei Sätze nicht dieselbe Bedeutung haben, dann kann das nur daran liegen, dass das A nicht dieselbe Bedeutung hat wie das B, weil das zwischen den beiden Sätzen A ist A und A ist gleich B der einzige Unterschied ist, dass in dem einen eben dieses B auftaucht. Man hat also die Situation, dass zweisprachige Ausdrücke auf denselben Gegenstand verweisen und trotzdem, wie wir umgangssprachlich sagen, Verschiedenes bedeuten. Darum muss man da eben diese Aufspaltung vornehmen. A und B haben in A ist gleich B, wenn A gleich B wahr ist, dieselbe Bedeutung, haben aber verschiedenen Sinn. Und das ist alles picobello und eigentlich sehr plausibel. Ja? Damit kommt man weit mit diesem Gedanken. Das Einzige, was gleich, wenn man damit startet, habe ich letztes Mal gesagt, schwierig ist, ist die Wortwahl. Dass er Bedeutung das nennt, was heute normalerweise das Denotat oder der Referent oder das Bezeichnete oder so genannt wird. Das heißt bei ihm Bedeutung, und das, was man heute normalerweise Bedeutung nennt, heißt bei ihm Sinn. Das ist aber diese Schwierigkeit ist ja letztlich überwindbar und ist sogar bei den Übersetzungen ins Englische überwunden worden. Das ist natürlich auch aus logischer Sicht wichtig, weil wenn wir irgendeinen Satz hernehmen mit einer freien Variablen, also in dem ein Name A vorkommt und andererseits gilt der Satz A ist gleich B, dann kann man eben in diesem Satz statt A immer das B einsetzen, ohne dass sich an der Wahrheit oder Falschheit des Satzes etwas ändert. Aber man hat trotzdem einen anderen Satz. Den einen Satz verstehen heißt was anderes als den anderen Satz zu verstehen. Das heißt, Frege hat diesen Gedanken der Zweigleisigkeit, sozusagen ausgehend von diesem Identitätsbeispiel, verallgemeinert. Der hat den Gedanken verallgemeinert zu folgender Idee: Wenn wir irgendeinen sprachlichen Ausdruck haben und wir wollen seine Bedeutung angeben, das hat jetzt was zu tun mit dem schon vorher besprochenen Thema Bedeutungsanalyse natürlich, und wir wollen seine Bedeutung angeben, dann müssen wir diesem Ausdruck zwei Sachen zuordnen immer. Nicht? Wir haben den Ausdruck Murli Brumm und wir müssen dem zwei Entitäten zuordnen. Eben eine Bedeutung im engeren Sinn, einen bestimmten Gegenstand, der davon bezeichnet wird, und einen Sinn. Jeder sprachliche Ausdruck, sagt er, hat, bei jedem sprachlichen Ausdruck lässt sich das unterscheiden. Seine Bedeutung, sein Sinn. Er hat auch so eine Devise, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Behelf, sich zu erklären, was damit gemeint ist. Er sagt, der Sinn führt zur Bedeutung. Wenn ich, über den Sinn kommen wir zur Bedeutung. Sie verstehen nicht, was der Ausdruck Blunschli oder Murli Brumm oder irgend sowas heißt, was das bezeichnet. Und jetzt sage ich Ihnen etwas darüber, wie man den identifiziert. Und wenn es identifiziert ist, der Gegenstand, dann können Sie ihm auch einen anderen Namen geben wieder. Ne? Oder wieder zurückgehen und dem einen anderen Namen geben und sagen, Sie finden diese Ausdrücke zu blöd oder zu kindisch. Ne? Wenn, das heißt einfach diese Wasserflasche. Die Bedeutung, also Verallgemeinerung, die Bedeutung eines Namens, wenn wir einen Namen nehmen, dann ist seine Bedeutung oder eine Kennzeichnung nehmen, das behandelt er austauschbar. Er macht keinen fundamentalen Unterschied zwischen Namen und Kennzeichnungen. Das ist der Gegenstand. Die Bedeutung ist der Gegenstand, auf den dieser Name verweist. Und der Sinn des Namens ist eben die Information, die mit dem Namen verbunden ist, die der Name uns sozusagen zur Verfügung stellt, um diesen Gegenstand zu finden. Also jetzt nehme ich als Beispiel etwas, wo wir einen richtigen Eigennamen und so eine Kennzeichnung haben. Einerseits eben den Namen Alkibiades und auf der anderen Seite die Kennzeichnung der Neffe des Perikles, der eine Expedition nach Sizilien geführt und dann die Athener verraten hat. Der Sizilianer, dann hat er mit den Sizilianer gegen die Athener gebackelt. Der Neffe des Perikles, der. Ne, da haben so, die beiden Ausdrücke haben dieselbe Bedeutung. Sie bezeichnen denselben Gegenstand. Aber sie haben verschiedenen Sinn, weil sie den auf verschiedene Weise präsent machen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass jemand zwar weiß, mit dem Namen Alkibiades was anfangen kann, aber von der Geschichte, von der Expedition nach Sizilien nichts weiß, sondern wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen über ihn vor allem weiß, dass er als letzter Gast bei dem Symposium des Agathon erschienen ist, das ist das platonische Symposium ist. Ne? So, diesen Unterschied, den wir da bei den Namen haben, den, sagt er, kann man eben auch bei sprachlichen Ausdrücken von der Art der Sätze und der Prädikate machen. Also sowohl bei Sätzen wie bei Prädikaten kann man unterscheiden zwischen Sinn und Bedeutung. Die Namen haben wir schon, die Bedeutung ist der Gegenstand, der Sinn ist, wie er sagt, die Gegebenheitsweise. Bei den Sätzen wissen wir auch schon, was die Bedeutung ist, haben wir schon gelernt. Und der Sinn eines Satzes, also was zwei Sätze, die beide wahr sind, voneinander unterscheiden kann, ist das, was Sie gesagt haben, das Wort, das Sie verwendet haben, ist ein Terminus technicus bei Frege eben, der Gedanke. Und man sollte das auch, oder er sagt, man kann das auch unterscheiden bei dem sprachlichen Ausdrücken, die typischen Prädikate sind. Also läuft oder ist ein Mensch und so weiter. Da habe ich aber nur zwei Fragezeichen jetzt mal hingemacht, was da die technischen Ausdrücke betrifft. Also einfache Beispiele, was die Namen betrifft, Abendstern und Morgenstern, nicht? Verschiedener. Ist ein, in einer gewissen Weise ein zu gutes Beispiel, genau genommen. Ja? Wenn man das Gefühl haben kann, Abendstern ist wirklich ein Eigenname und Morgenstern ist auch wirklich ein Eigenname. Aber das, was macht, dass es verschiedener sind, es sind ja doch die verschiedenen Beschreibungen, die damit einhergehen. Interessanter ist es, wenn man den Zusammenhang sieht. Wenn ich in einem Satz einen Namen gegen einen anderen Namen vertausche, der bedeutungsgleich, aber sinnverschieden ist, dann ändert sich der Wahrheitswert des Satzes nicht. Ja, also wenn ich sage, Alkibiades hat die eleusinischen Mysterien geschändet. Und wenn ich sage, der Mann, der zuerst im Auftrag der Athener eine Kriegsexpedition nach Sizilien durchgeführt und dann die Athener verraten hat, hat die eleusinischen Mysterien geschändet. Ja? Und ich tausche das gegeneinander aus. Das sind, was bedeutungsgleich sind, die zwei Subjektausdrücke, ne? Kann das an der Wahrheit des Satzes nichts ändern. Aber es sind verschiedene Gedanken. Ne? Es sind verschiedene Gedanken und der eine versteht vielleicht den Ansatz sofort das Wort, den anderen aber nicht. Der Name dient ja dazu, den Gegenstand herauszugreifen und jeder Name, der denselben Gegenstand herausgreift, erfüllt diese Aufgabe gleich gut. Aber der Gedanke kann sich natürlich dadurch verändern. Die ganze Idee hat auch Probleme, das ist natürlich hauptsächlich durch diese Fragezeichen schon angedeutet. Ein Problem besteht darin, das ist ein typisches Problem, Sinn und Bedeutung von Prädikaten genauer anzugeben. Was grammatisch als ein Prädikat erscheint, zum Beispiel Punkte, 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 ist ein Populist, das ist logisch die Funktion. Funktionen aber sind keine Gegenstände, existieren nicht in selbstgenügsam abgeschlossener Weise. Wie soll man dann auf sie hinweisen können? Hinweisen kann man auf Gegenstände. Also, jetzt könnte man sagen, okay, Prädikate bezeichnen Begriffe. Ja? Das ist aber auch nicht gut. Ne? Dann bezeichnen sie jedenfalls die Begriffe nicht in demselben Sinn, wie Namen Gegenstände bezeichnen, weil ja Begriffe Funktionen auch sind. Welchen Sinn oder welche Bedeutung hat dann das Wort Bedeutung, wenn es das nicht gibt? Ne? Das sieht so aus, als könnten Prädikate nur einen Sinn und keine Bedeutung haben. In diese Richtung, nicht genau das, aber in diese Richtung denkt dann irgendwann auch Wittgenstein mal. Nicht genau das, aber so in die Richtung. Das ist aber etwas, was für Frege nicht in Frage kommt. Der bleibt bei diesem Prinzip. Man muss das immer unterscheiden können, den Sinn und die Bedeutung jedes sprachlichen Ausdrucks. Jetzt hat er etwas gesagt, was so quasi als Denkstrategie sehr wichtig ist und was einem immer wieder begegnet, auf verschiedensten Ebenen in der Entwicklung der analytischen Philosophie, in dieser Art von Ausweg. Er hat gesagt, wenn wir auch nicht sagen können, was die Bedeutung eines Prädikates ist, weil es sowas nicht gibt, letztlich, ja? Es gibt nichts, was dadurch eindeutig bezeichnet würde. So können wir aber stattdessen doch ein Kriterium für die Gleichheit von Bedeutungen von Prädikaten angeben. Also wir sprechen nicht von Bedeutungen von Prädikaten als eigenen Sachen, aber wir erlauben uns trotzdem von der Bedeutung von Prädikaten zu sprechen. Und zwar in bestimmten Kontexten. Zum Beispiel in solchen Kontexten, wo wir sagen können, dieses Prädikat hat dieselbe Bedeutung wie jenes Prädikat. Oder dieses Prädikat hat auf jeden Fall eine andere Bedeutung als jenes Prädikat. Egal, was die Bedeutungen sein mögen. Auf jeden Fall sind es gleich. Oder in dem zweiten Fall, auf jeden Fall sind es verschieden. Können Sie das verstehen? Man redet, also so wie wir gesagt haben, Das ist so ähnlich, wie wir zuerst gesagt haben, Funktion ist bezeichnet jetzt selber. Irgendwas ist nur das gemeinsame von. Ja, das ist auch so eine Ausweg-Strategie. Und mit so einer Ausweg-Strategie sagt man auch, wenn ich mich auch nicht darauf festlegen will, dass es bestimmte Dinge gibt, die Bedeutung des Prädikats sowieso sind, so möchte ich doch von Bedeutung des Prädikats reden, aber nicht, ich darf mir nicht alles erlauben, darüber zu sagen. Ne? Ich muss sozusagen die Kontexte und das Wichtigste dafür, dass ich darüber reden kann, ist ein Kriterium zu haben für die Gleichheit der Bedeutungen und für die Ungleichheit der Bedeutungen von Prädikaten. Können Sie das nachvollziehen? Das ist ganz wichtig. Das spielt auf ganz verschiedenen, sehr technischen und dann auch auf sehr informellen Ebenen immer eine Rolle. Und da sagt er Folgendes. Zwei Prädikate haben dieselbe Bedeutung, sind bedeutungsgleich, wenn sie denselben Umfang haben. Ja? Der Umfang ist die Menge der Dinge, auf die das Prädikat zutrifft. Also Sie müssen jetzt sehr in Fußnote. Ich habe vorher bei dieser Einsetzung der verschiedenen Grundrechnungsarten in diese Funktion Selbstanwendung der zwei durch eine Grundrechnungsart, habe ich darauf hingewiesen, dass natürlich bei eben wegen der Unbestimmtheit des Arguments, das da eingesetzt wird, verschiedene Werte herauskommen. Ne? 2 plus 2, 4, 2 minus 2, 0, 2 durch 2, 1 und 2 mal 2 wieder die 4. Dass man die beiden Vierer unterscheiden muss. Ja? Die kann nicht einer angeführt werden, ein Vierer. Und das ist das, was den sogenannten Wertverlauf, das ist intuitiv klar, was Wertverlauf heißt an der Stelle. Wenn man es nicht intuitiv oder technisch verstehen will, ist das sehr schwierig, glaube ich, aber so ist es intuitiv klar, was der Wertverlauf ist. Das ist nicht dasselbe wie der Umfang. Ne? Das ist nicht dasselbe wie der Umfang eines Begriffs. Der Umfang eines Begriffs ist einfach die irgendwie ohne Ordnung und ohne alles die Menge der Gegenstände, auf die das Prädikat zutrifft. Also zwei Prädikate haben dieselbe Bedeutung, wenn sie umfangsgleich sind. Und der Umfang ist die Menge der Dinge. Der Umfang ist nicht selbst die Bedeutung. Das ist der springende Punkt. Ne? Er sagt nicht, der Umfang ist die Bedeutung, sondern wir können zu jedem Prädikat einen Umfang bilden. Und wenn wir die Umfänge von zwei Prädikaten vergleichen, dann können wir sagen, diese zwei Prädikate sind bedeutungsgleich im Sinne von diesem Begriff der Bedeutung. Also da gibt es dieses berühmte Beispiel, das Frege nicht verwendet hat, aber das sozusagen absolut hinhaut, von Willard Quine. Ist ein Lebewesen mit einer Niere und ist ein Lebewesen mit einem Herz. Ja? Das ist ein berühmtes Umfangsgleich, haben dieselbe Bedeutung. Ne? Obwohl ein Herz was anderes ist als eine Niere. Wichtig, natürlich, für den Chirurgen. Was hier ungeklärt ist, ist sozusagen, das sind Postulate. Ne? Das sind im Grundsatz des Postulate. Ich will von der Bedeutung von Prädikaten sprechen können. Wie kann ich das machen, wenn ich sage, es gibt nicht irgendwas, was diese Bedeutung ist? Ich erlaube mir sozusagen unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen davon zu sprechen, nämlich in solchen Kontexten, wo ich Prädikate ihrer Bedeutung nach miteinander vergleiche. Und dann kann ich die Umfänge bilden und so. Ne? Und dann, wenn die gleich sind, dann sage ich, die Prädikate sind bedeutungsgleich. Ohne mich darauf festzulegen, dass es eine Bedeutung gibt. Hingegen bei einem Namen lege ich mich darauf fest, dass es einen Gegenstand gibt. Ne? Oder auch bei einem Satz lege ich mich darauf fest, dass es einen Gegenstand gibt, der seine Bedeutung ist. Die Beziehungen, die wirklichen Beziehungen zwischen dem Prädikat, dem Begriff, der Bedeutung und dem Umfang, die sind damit ja noch gar nicht geklärt, aber man kann damit zurechtkommen. Dann wäre da noch das, was der Sinn eines Prädikats ist, also was bedeutungsgleiche Prädikate trotzdem unterscheiden kann. gibt es kein Terminus technicus, aber es ist einem irgendwie, es scheint unproblematisch zu sein. Ist ein Lebewesen mit einer Niere und ist ein Lebewesen mit einem Herzen? Man kann sagen, man hat später, also das beginnt in den, also das beginnt wahrscheinlich schon früher, aber ein Locus Classicus, wo versucht worden ist, für den Begriff Sinn eine exaktere Definition zu geben, ist in den frühen 50er Jahren erschienene Buch von Rudolf Carnap, Meaning and Necessity, der damit anfängt, dass er sagt, ein Kriterium für Sinngleichheit ist, dass nicht nur die Extension, sondern dass die Extension in allen möglichen Welten gleich ist. Ja, aber das ist für uns, das zeigt nur, dass man das auch versuchen kann, technischer zu fassen. Sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich dieses Beispiel anschaut mit dem Lebewesen mit einer Niere und Lebewesen mit einem Herzen, ist, dass in diesen, in allen diesen Gedanken unterschwellig sozusagen ein Subgedanke, ein Grundgedanke wirksam ist, der ganz entscheidend ist, das sogenannte Kompositionalitätsprinzip. Das Kompositionalitätsprinzip, das die Bedeutung, dass welche Bedeutung ein Satz hat, dass ein Satz überhaupt eine Bedeutung hat und welche Bedeutung er hat, hängt von der Bedeutung des Subjektsausdrucks in diesem Satz, wenn wir jetzt auf einer rein sprachlichen Ebene bleiben, ab. Ne? Hängt von dem Argument ab. Ist ein Student, ne? Der Satz ist ein Student, ist eben wahr oder falsch, je nachdem, wen man an der Argumentstelle einsetzt. Von der Bedeutung des Teils hängt dann die Bedeutung des Ganzen ab. Ja? Und das Kompositionalitätsprinzip kann man eben auch, wenn man ein Kriterium für Sinngleichheit hätte, könnte man sagen, und über die Bedeutungsgleichheit hinaus, wir haben dann sinngleiche Ausdrücke, wir erhalten sinngleiche Ausdrücke, komplexe sinngleiche Ausdrücke, wenn wir sinngleiche Teile gegeneinander austauschen. Das ist dann für, was heißt sinngleiche Teile? Heißt das nicht dann, dass die überhaupt sozusagen dasselbe sein müssen? Also Lebewesen mit Herz und ist ein Lebewesen mit einem Herzen und ist ein Lebewesen mit einer Niere, sind bedeutungsgleich, aber Sinn verschieden. Wie würden wir die Sinn gleich machen, außer dass wir sagen, Lebewesen mit Herz und Lebewesen mit Herz? Ne? An dieser, ja, verstehen Sie? Das kommt dann vor, als wäre das eine triviale Frage. Ist aber nicht ganz, und es gibt Stellen bei Frege, wo er sagt, da gibt es dann trotzdem nur einen Unterschied. Bei sinngleichen Ausdrücken kann das, was er die Färbung des Ausdrucks nennt, verschieden sein. Also hier würde man dann, da kann man natürlich dann streiten, Färbung, also was er da meint, das ist dann schon sowas, was ein bisschen mit den Assoziationen zusammenhängt, die man mit der Sache hat. Ne? Also wie man sagt, Lebewesen mit einer Niere und auf der anderen Seite würde man sagen, sinngleich mit Lebewesen, mit Herz ist Lebewesen mit einer Pumpe. Nicht? Mit einer Blutpumpe oder sowas. Nicht? Er hat da andere Beispiele. Aber verstehen Sie ungefähr, was gemeint ist? Kompositionalitätsprinzip, das ist sehr, sehr wichtig. Die Bedeutung des Ganzen hängt von der Bedeutung, aber nicht vom Sinn, sozusagen der Konstituentien ab. Und der Sinn des Ganzen hängt vom Sinn. Einen sinngleichen Satz zu geben, ist sozusagen eine strengere Auflage, als einen bedeutungsgleichen Satz zu geben. Einen sinngleichen, aber trotzdem noch irgendwie verschiedenen, nicht? Satz zu geben. Und das ist diesen Unterschied, diese Verschiedenheit, tut er mit dem Wort Färbung bezeichnen. Was sind die obligatorischen, sozusagen die standardmäßig oder sehr schnell sich ergebenden Probleme mit dem? Ja? Wir können vielleicht nochmal darauf eingehen, das ist das ist nicht eine Einführung in Frege, sondern das ist, was ich bis jetzt gesagt habe, habe ich versucht genau zu sagen in Punkten, wo ich glaube, es kommt wirklich auf die an und es spielt eine Rolle und sehr unzulässig vage in anderen Zusammenhängen, die aus anderer Perspektive sicher genauso wichtig sind. Ich sage jetzt, was sind Probleme, die dadurch aufkommen? Und wir werden im Nachhinein durch Stellungnahmen, historische Stellungnahmen zu ihm, dann ja auch noch ein bisschen mehr differenzieren können. Also, das eine Problem ist das. Das ist eine schwierige Frage. Was ist also ein Umfang? Was ist die Schwierigkeit der Frage, was ist eigentlich ein Umfang, ist, obwohl der Umfang was anderes ist als ein Wertverlauf, dieselbe Schwierigkeit. Was ist eigentlich ein Wertverlauf? Beides sind Mengen von Dingen. Wie verhält sich eine Menge, was ist eine Menge von Dingen? Wie kommt man, wie entscheidet man das, ob eine Menge von Dingen dieselbe Menge von Dingen ist wie eine andere? Wie kommt man auf Mengen von Dingen? Entspricht jedem Prädikat eine Menge von Dingen? Die meisten von Ihnen werden wissen, dass Frege lange Zeit diese Frage sozusagen sich gar nicht gestellt hat und irgendwie so vorgegangen ist. Also wenn man irgendein Prädikat hat, dann kann man immer seinen Umfang bilden, bis dann die große Katastrophe seines Lebens über ihn hereingebrochen ist. Und wahrscheinlich eine der größten Katastrophen, die jemals über einen Wissenschaftler hereingebrochen sind, mit diesem Brief von Bertrand Russell, der gesagt hat, wenn man so vorgeht, dann kommt man in Paradoxien. Ne? Also muss man das aufgeben, das Prinzip aufgeben, dass man zu jedem Prädikat einen Umfang einfach dazu denkt und dann reden wir über den Umfang weiter, wie wenn das eine Sache wäre. Ne? Aber ein Umfang ist nicht einfach eine Sache. Ne? Und es ist auch nicht damit getan, dass man sagt, er ist eine Schachtel im Unterschied zu dem, was in der Schachtel drinnen ist. Ne? So, obwohl das dem schon näher kommt ein bisschen. Ne? Also was ist eigentlich ein Umfang und braucht man nicht, um zu einer Funktion, die ja, das ist, was mit dem Prädikat gemeint wird, um zu einer Funktion einen Umfang zu bieten, noch eine Funktion, die eben dieser Funktion einen Umfang zuordnet, eine Funktion zweiter Stufe. So wie wir vorher Funktionen zweiter Stufe gehabt haben, die einer Funktion einen Wahrheitswert zuordnen, so könnte, ist sehr die Frage, ob man nicht eigentlich Funktionen zweiter Stufe braucht, die einer Funktion außer einem Wahrheitswert eben dann auch noch, nicht einen Wahrheitswert, sondern einen Wertverlauf zuordnen. Schwierige Fragen. Was ist das eigentlich? Das ist ganz klar, dass Kollektionen von Gegenständen was anders sind als die Gegenstände, die die Kollektion ausmachen. Aber natürlich sind es auch nicht andere Gegenstände, die nicht diese Kollektion ausmachen. Also das ist ein Problem. Ein zweites Problem hängt mit diesen Überlegungen zur Identität zusammen. Die ja da ist nicht identisch damit, aber hängt zusammen mit diesen Überlegungen zur Identität am Anfang von Sinn und Bedeutung. Dieses A ist A und A ist B. A ist A, kann gar nicht anders als wahr sein, aber B hätte von A ja doch verschieden sein können. Also man denkt sich doch, wenn wir sagen B ist gleich A, dann sagen wir B und A ist dasselbe. Aber irgendwie haben wir doch immer den Nebengedanken, es hätte doch sein können, dass es nicht dasselbe ist. Ne? Hätte doch ein anderer Stern sein können, der Morgenstern als der Abendstern. Zumindest in dem Sinn, dass halt einfach niemand draufgekommen wäre, dass sie doch dasselbe Stern sind oder so. Also wir wissen zwar, dass es dasselbe Stern ist, aber so ist man versucht zu sagen, das ist deswegen nicht notwendigerweise so, wie der Abendstern ist. Uns kommt vor, als wäre die Notwendigkeit, dass der Abendstern ist, eine stärkere Notwendigkeit als die, dass der Abendstern der Morgenstern ist. Und zwar deswegen, weil sich niemand vorstellen kann, dass der Abendstern nicht der Abendstern ist, weil man sich ganz gut vorstellen kann, dass man einfach vielleicht eines Tages sogar noch draufkommen wird, dass es verschiedene, oder? Kann man sich das denken, dass man eines Tages noch draufkommt, dass das verschiedene Sterne sind? Wenn der Abendstern derselbe Gegenstand ist wie der Morgenstern, dann haben sie nach der zweiten Regel für Identität alle Eigenschaften gemeinsam. Und wenn sie alle Eigenschaften gemeinsam haben, dann können sie doch gar nicht anders als derselbe Gegenstand zu sein. Dann sind sie notwendigerweise derselbe Gegenstand. Dann muss man aus der logischen Sicht sagen, gegen unsere Neigung, gegen die Neigung sagen, dass wenn zwei Sachen dieselbe Sache sind, dann ist es ganz unmöglich, dass sie nicht dieselbe Sache sind. Heißt das, dass es logisch unmöglich ist, dass wir eines Tages draufkommen, dass der Morgenstern und der Abendstern doch verschieden sind? Das ist ein Problem, das sehr weit voraus weist. Das werden wir wahrscheinlich überhaupt erst aufnehmen, wahrscheinlich in der allerletzten Stunde des Semesters, wenn wir überhaupt dazu kommen. Aber es ist ein Problem, das da angesprochen ist. Problem 3 ist das Problem der nicht existierenden Gegenstände. Da ist folgendes Problem, das hängt zusammen mit diesem Kompositionalitätsprinzip. Wenn wir uns mit einer Kennzeichnung der sowieso auf einen Gegenstand beziehen und über ihn eine Aussage machen und der Gegenstand existiert aber gar nicht, dann hat ja definitionsgemäß diese Kennzeichnung keine Bedeutung und es kann auch der Satz keine Bedeutung haben. Wenn der Gegenstand keine Bedeutung hat, dann kann nach dem Kompositionalitätsprinzip der Satz, indem wir uns auf diesen Gegenstand beziehen, auch keine Bedeutung haben. Man kann nicht sagen, ob er wahr oder falsch ist. Also in Anspielung auf ein ganz wunderbares Chanson von Georg Kreisler, der Satz, ihr drittes Auge war auch blau. Es hat aber niemand, na, das kennen Sie das? Super, ne? Das Mädchen mit den drei blauen Augen. Auge in Auge und Auge in Auge und Auge. Es gibt aber das dritte Auge nicht. Also sicher ist der Satz, ihr drittes Auge war auch blau, nicht wahr. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, es ist nicht ganz ohne zu sagen, dass der Satz falsch ist, weil man ja nicht den Gegenbeweis antreten kann. Man kann ja nicht auf das Auge zeigen und sagen, dass es nicht blau ist. Es fehlt die Grundlage für einen Gegenbeweis. Also da spielt dieses Kompositionalitätsproblem eine große Rolle. Jetzt könnte man sagen, ist uns egal. Es gibt Motive zu sagen, auch wenn der Ausdruck keine Bedeutung hat, dann kann es uns doch, wenn ein Teilausdruck eines Satzes keine Bedeutung hat, dann kann es doch dafür stehen, den Satz zu verwenden. Nämlich, habe ich nicht vorher gesagt, ein Prinzip von Frege ist, der Sinn weist den Weg zur Bedeutung. Können wir nicht mit dem Satz sozusagen als einem sinnvollen Satz, als einem rechtmäßig gebildeten Satz uns fragen, gibt es ein so und so? Ne? Also wir nehmen an, die so und so's haben die und jene Eigenschaft. Vielleicht gibt es aber die so und so's gar nicht. Aber wir suchen nach den so und so's. Das ist aber schwierig. Also es kollidiert zumindest mit der Annahme, dass nur das, dies seit mindestens seit Aristoteles, aber sozusagen in der rednerischen Praxis natürlich seit immer gültig ist, dass nur etwas, was eben entweder wahr oder falsch ist, richtig ein Satz ist. Also alles, was ein Satz ist, sich die Frage gefallen lassen muss. Bist du wahr oder bist du falsch? Eines von beiden musst du sein. Sonst bist du kein Satz, sonst bist du irgendwas anderes. Oder was tut man? Was soll man da tun? Ne? Also bei Freges Annahmen ist es ganz einfach so, dass wenn es den Gegenstand nicht gibt, dann ist etwas, was wie ein Satz gebildet worden ist, doch kein Satz. Schaut nur so aus, als wäre es ein Satz, ist aber kein Satz. Jetzt verwende ich die verbleibende Viertelstunde darauf mit einem anderen Thema und einem anderen Autor zu beginnen. Man kann, das mache ich jetzt ganz schnell, das wäre wahrscheinlich nächstes Mal, fülle es davon nur ein bisschen Ding, aber damit man mal sieht, dass das Lesen, eine kleine Lesehilfe zum Einstieg in diesen Aufsatz über das Kennzeichnen und Denoting von Bertrand Russell aus dem Jahr 1905, den man auffassen kann als eine Auseinandersetzung mit genau diesem Problem. Warum ist etwas, warum kann man von einem Satz, der einen Gegenstand kennzeichnet, der nicht existiert, nicht sagen, ist das jetzt eigentlich ein Satz oder ist das kein Satz oder eigentlich habe ich alles gemacht, was man macht, um einen vernünftigen Satz zu bilden. Also sein Beispielsatz ist dieses berühmte, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig. Ne? Wenn es zurzeit keinen König von Frankreich gibt, dann ist nach Frege das gar kein Satz. Weil man nicht sagen kann, ob es wahr oder falsch ist. Also man kann diesen Aufsatz on the noting so auffassen, dass er versucht, eine Konzeption zu entwickeln, in der man dieser Falle entgeht. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wenn man den Aufsatz von Anfang an liest, sehr wichtig ist, ihn nicht nur auf diese eine Frage hinzulesen, sondern zu sehen, was er von Anfang an anders stellt in den Weichen, was er von Anfang an anders macht als Frege und was ihn dann dorthin gelangen lässt, dass er eine Lösung dafür vorschlägt, dass doch der Satz der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig einfach als ein falscher Satz beurteilt werden kann. Das fängt jetzt völlig anders an. Ja? Also das ist sehr wichtig, dass Sie sehen, er fängt von einer anderen Seite an als Frege. Sie werden sehen, wir behandeln die gleichen Themen oder ganz ähnliche Themen, aber es werden von einer anderen Seite her betrachtet. Vom Titel her, also in seinem Programm, sagt er, er will einfach das erfüllen, was der Titel verspricht. Er will erklären, was die logische Struktur der kennzeichnenden Ausdrücke ist. Kennzeichnende Ausdrücke. Und da versteht er aber schon unter kennzeichnenden Ausdrücken was anderes als das, was Frege meint mit einem Ausdruck, der eindeutig einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Also kennzeichnen heißt schon von Anfang an in diesem Aufsatz von Bertrand Russell was anderes als dieses ursprüngliche Bezeichnen von Frege. Kennzeichnen heißt bei Russell sehr, sehr viel stärker das angeben, worüber ich etwas sage. Egal. Ja? Einfach das, also das würde dann sowohl Sinn wie Bedeutung wie alles Mögliche. Sie werden das gleich sehen. Ja? Also es ist einfach ein man könnte es auch so übersetzen, dass man sagt, was er unter Kennzeichnen ganz im Allgemeinen versteht, das ist die logische Struktur von Ausdrücken, die an der Subjektstelle eines Behauptungssatzes stehen können. Und da sagt er, in Wirklichkeit gibt er da nicht, weiß ich was, so eine lange Erklärung wie ich jetzt, sondern er geht es mehr irdisch an und sagt, es gibt drei Gruppen von kennzeichnenden Ausdrücken. Das habe ich jetzt, fürchte ich, da gar nicht. Da mache ich dann nächstes Mal, zeige ich Ihnen ein Bild von diesen drei Gruppen, aber Sie sehen es eh, wenn Sie den Text lesen, Sie müssen nicht den Text lesen, da steht es drinnen und Sie können es ja jetzt merken. Es gibt drei Gruppen davon. In der ersten Gruppe sind drei bestimmte Ausdrücke, nämlich alles, nichts, etwas. Alles ist im Eimer. Nichts ist da in Ordnung. Oder etwas stimmt doch daran. Alles, nichts, etwas. Ja? Also mit dem Ausdruck alles, wir nehmen an, wenn wir den so verwenden, dann nehmen wir an, dass wir dann halt über alles was sagen. Ne? Und wenn wir nichts sagen, dann sagen wir was über nichts, vielleicht, ne? Glaubt man. Oder über etwas, über irgendwas. Ne? Also das ist die eine Gruppe, alles, nichts, etwas. Das sind drei einzelne kennzeichnende Ausdrücke. Die anderen beiden Gruppen sind nicht durch Aufzählung einzelner Ausdrücke charakterisiert, alles, nichts, etwas, sondern die sind generisch. Ja? In der zweiten Gruppe sind alle Ausdrücke von der Art ein so und so. Irgendein Parksheriff hat mir schon wieder einen Zettel verpasst. Ein so und so, ein Parksheriff, ja? Das sind schon mal klar auf jeden Fall unendlich viele. Ne? So, also es ist eine generische Kennzeichnung dieser zweiten Gruppe von kennzeichnenden Ausdrücken. Und dritte Gruppe ist auch generisch. Das sind Ausdrücke so wie die in der zweiten Gruppe, nur mit dem bestimmten statt dem unbestimmten Artikel. Der, die, das, so und so. Die Hauptstadt des Deutschen Reichs, wo also der bestimmte Artikel vorkommt und die wir als singuläre oder bestimmte oder eindeutige Kennzeichnungen bezeichnen könnten. Ne? Also drei Gruppen, alles, nichts, etwas, dann ein sowieso und der, die, das sowieso. Die sind einfach so aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch hat er das aufgeglaubt und in diese drei Gruppen eingeteilt, sehr nonchalant, würde ich mal sagen, weil er sofort auffällt, dass zum Beispiel Eigennamen da nicht vorkommen. Ne? Und es kommen auch andere Ausdrücke nicht vor, die durchaus kennzeichnende Ausdrücke, also Kennzeichnungsfunktion erfüllen, wie zum Beispiel deiktische Ausdrücke, ja? Dieses. Oder auch eben Personalpronomena, wie ich, du, ne? oder so. Ja? Also Namen scheinen für ihn zunächst mal in eine andere Kategorie sprachlicher Ausdrücke zu fallen als diese Kennzeichnungen. Und das wäre zum Beispiel schon mal eine Abweichung von Frege, für den die immer austauschbar erscheinen. Was sagt er über Kennzeichnungen als solche und was ist seine Grundthese? Wenn er sagt, er wird was über die logische Struktur von Kennzeichnungen sagen. Er rückt sehr schnell heraus mit der Grundthese, die er hat. Und die ist sofort genau kontra Frege, ja, gerichtet. Seine Grundthese ist nämlich die, alle diese Ausdrücke haben an sich und selbstständig, also für sich allein genommen, überhaupt keine Bedeutung. Alle diese Ausdrücke haben für sich und allein genommen keine Bedeutung. Also, das heißt nicht, der, die, das sowieso mit der Leerstelle, sondern ein Ausdruck von der Form, der, die, das sowieso, ein konkreter Ausdruck von der Form, der, die, das sowieso, haben keine selbstständige Bedeutung. Zum Beispiel, der Einzige in diesem Raum, der eine Krawatte trägt. Ja? Da, also, bei Frege eine eindeutige Kennzeichnung, die einen ganz bestimmten Gegenstand bezeichnet. Russell sagt, wir dürfen so einen Ausdruck nicht so betrachten, als hätte der für sich selbst genommen schon eine bestimmte Bedeutung. Ja? Alle die nicht. Und wenn sie keine selbstständige Bedeutung haben, dann kann man natürlich auch nicht sagen, dass von dieser Bedeutung die Bedeutung von Sätzen abhängt, in denen sie vorkommen. Und daraus ergibt sich, dass wenn er das einlösen kann, dass die gar keine Selbstständigkeit, dass er dann einen Weg offen hat, um zu zeigen, was er hier negiert, ist ja das Kompositionalitätsprinzip. Dass in einer korrekten Analyse sich auch möglicherweise dem ganzen Satz dann eine Bedeutung zuordnen lässt, auch wenn der vermutete Gegenstand der Kennzeichnung gar nicht existiert. Wie schaut so eine Analyse aus? Also was jetzt gerade noch ausgeht, das ist, dass ich Ihnen ein paar Grundbegriffe namhaft mache, wie diese Analyse ausschaut. Allgemeine Prinzipien und dann auch erst über die einzelnen Gruppen. Jetzt auch wieder Punkte, an denen er stark von Frege abweicht. Er macht viel mehr Annahmen. Er macht, also natürlich in diesem Aufsatz, ja, in dem Prinzip der Mathematiker oder in anderen theoretischen Schriften, die um diese Zeit schon erschienen waren, wie er das geschrieben hat, wir haben schon mehr Aufbaucharakter. Aber in dem Text macht er total viele Annahmen auf einer sehr hohen Stufe. Zum Beispiel nimmt er an, dass man versteht, was eine Variable ist, dann, dass man weiß, was eine Aussage ist und dass man ein Verständnis des Allquantors hat. Also, dass man ein Verständnis davon hat, wie diese erste Kennzeichnung alle eigentlich zu analysieren ist. Also in der Analyse, es müssen ja alle durchbesprochen werden, ne? Sozusagen nach seinen Prinzipien. Und bei dem alle, da wird sozusagen verlangt, dass man schon was weiß. Das nächste ist, dass er sagt, wir wissen, was eine Aussage ist. Das ist schon was Frege nennt. Frege sagt, wir müssen erst einmal den Weg finden zu dem, was ein beurteilbarer Inhalt ist. Russell sagt, wir wissen, was eine Aussage ist. Mit dem Großbuchstaben C, sagen wir, bezeichnen wir eine Aussage von beliebig komplexer Form. Und mit der Form C von X, also so wie ein F von X geschrieben, bezeichnen wir eine beliebige Aussage in eben diesem Sinn mit einer freien Variablen. Also wir haben eine beliebig komplexe Aussage und irgendeine Variable irgendein Namen oder eine Kennzeichnung oder irgendein Element in dieser Aussage wird an allen Stellen, wo es vorkommt, entfernt. Ne? Also was ich zum Beispiel die Aussage, ich bin ein Populist, ne? Und dann wird das Ich entfernt und dann sagt man, der ist ein Populist, der ist ein Populist, ne? So. Dann haben wir eine freie Variable und die Aussage kann beliebig komplex sein. Ne? Und dann setzen wir noch voraus, dass man versteht, und das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, was im gewöhnlichen logischen Symbolismus für alle x gilt, c von x, dass das die Analyse von c von alles ist. Also, dass der Satz alles ist im Eimer, dass in dem Satz alles ist im Eimer in Wirklichkeit kein Bezug auf einen Gegenstand oder auch eine Menge oder auf irgendwas, das alles heißt, vorliegt, ja? Sondern dass der Satz alles ist im Eimer verstanden werden muss als von allen Dingen überhaupt, die es gibt, ja? Gilt, welches immer du nimmst, es ist im Eimer. Das ist der erste ganz entscheidende Schritt. Das wird nicht weiter erläutert, aber es ist verständlich, oder? Es ist natürlich schon der entscheidende Zug in dem Ganzen irgendwie. Ne? Aber den Absprung versteht man schon. Ne? Weil wir alle glauben nicht, dass alles ein bestimmter Gegenstand ist, von dem wir reden. Irgendwo eine Kugel, die irgendwo herumrollt. Weil was ist dann mit den anderen Sachen? Wie kann es dann alles sein? Ne? Und es ist auch nicht sozusagen ein Gesamtgegenstand oder sowas, sondern von allen Dingen geht, von allen Dingen, welche das immer sein mögen, die überhaupt existieren, da macht er gar keine weiteren Qualifikationen, geht, was immer du nimmst, es wird C erfüllen. Es wird nicht gefragt, was ist ein Ding? Diese Frage kommt hier nicht vor. Ne? So, da wird angenommen, dass man da sich denken kann, was man will, mehr oder weniger. Aber von allem, was du bereit bist, als Ding anzuerkennen, wenn du sagst alles, dann meinst du, dass von allem, was du bereit bist, als Ding anzuerkennen gilt, es ist im Eimer. Das muss man verstehen, so quasi, oder man muss zumindest so tun, als würde man es verstehen, wenn man mit ihm weiter reden will. Und dann erklärt er, dann geht es sehr schnell, dann ist es sehr leicht zu erklären, was wie nichts zu analysieren ist, ja? Nämlich C von nichts, ja? Wenn man an die Stelle X nichts einsetzt, heißt ganz einfach, von allen Dingen gilt, welches auch immer du nimmst, es wird C nicht erfüllen. Nicht C von diesem X. Ne? Also da steht immer, das ist alle und eins davon. Ne? Oder jedes davon in dem Fall. Ne? Von jedem Einzelnen davon, es ist nicht in Ordnung. Ne? War das zweite Beispiel, damit wir halbwegs konsistent bleiben. Ja? Der dritte Ausdruck, etwas. Ne? Ist auch sehr einfach. Auf dieser Basis, es geht nicht von allen, dass sie es nicht sind. Irgendwas ist doch in Ordnung. Ja? Etwas ist in Ordnung. Ja? Nicht alles ist nicht in Ordnung. Davor das nicht und dann das alles ist nicht in Ordnung. Das ist eigentlich durchsichtig. Ne? Ich mache jetzt für heute Schluss, weise nur auf was hin, was sieht man hier? Man sieht hier, was er damit meint, dass er sagt, die haben keine selbstständige Bedeutung, obwohl hier ja sowieso kein Mensch dran glaubt, dass irgendeiner von diesen Ausdrücken eine Selbstständigkeit, das Nichts ist ja auch nicht ein bestimmter Gegenstand, der ne? Im Kern des Alles ist das Nichts oder so. Man sieht trotzdem schon hier, was er ungefähr, was positiv damit gemeint ist, dass er sagt, die haben keine selbstständige Bedeutung, weil er zeigt, weil seine Analyse darauf hinausläuft, zu zeigen, welche Rolle in Wirklichkeit diese Ausdrücke spielen, wenn sie in einem Satz vorkommen. Was die Rolle, seine Alternative dazu zu sagen, das bezeichnet dieses oder jenes, ist zu sagen, schau mal, welche Rolle dieser Ausdruck in den Sätzen spielt, in denen er vorkommt. Also das, was man hier sieht, ist wirklich, sozusagen, das ist ganz was Kleines, Winziges und Uninteressantes und eigentlich Triviales. Aber man kann hier sehen einen bestimmten Sinn von Analyse, einen ganz bestimmten Sinn von Analyse, ne? der entscheidend ist. Ne? Das ist der Übergang von diesem Wort, das ist der Übergang von dem umgangssprachlichen Wort alles zu einer strukturellen Kennzeichnung aller Ausdrücke, in denen das Wort alles vorkommt. Deutlicher sieht man es vielleicht sogar bei dem Nicht. Da sieht man es noch deutlicher, weil bei dem alles, darum sagt er, das alles muss man verstehen. Aber bei dem Nichts, da kann man es schon sehen, wie, wenn man das alles versteht, eben der Übergang von dem umgangssprachlichen Wort Nichts ist hier in Ordnung, gemacht wird zur Kennzeichnung der logischen Struktur aller Sätze, in denen das Wort Nichts als Subjekt vorkommt. Weil das werden sehr kompliziert sein. Das kann sehr kompliziert sein, was da in dem C drinnen versteckt ist. Das kann eine elendslange Abhandlung sein, so quasi. Ne? Aber trotzdem wird, wenn man die Schärfe des Sehgeräts genug einsetzt, sozusagen in diesem Satz, wie kompliziert auch immer, ist diese Struktur dann sichtbar sein, herausnehmbar sein können. Es wird, egal wie viele Sachen da noch davor stehen, irgendwo dieses X geben, es wird dieses Nicht geben und es wird sozusagen diese Variable X dann da drinnen nochmal auftauchen. Es wird immer diese Struktur haben. Das ist der für ihn und für eine große Tradition, vielleicht die größte, mächtigste Tradition in der analytischen Philosophie, typische Art von Analyse. Ja? Das umgangssprachliche Wort oder von mir aus auch ein Ausdruck, ein Wort, ein Zeichen einer Wissenschaftssprache, das traditionell gebildet worden ist, wird ersetzt durch eine bestimmte logische Struktur, die zeigt, wie dieses, was die Unterstruktur, man sagt Tiefenstruktur, der Ausdrücke ist, in denen dieser einzelne Ausdruck als Komponente vorkommt. Ja? Ist das halbwegs verständlich? Nächstes Mal gehen wir mit dem ein bisschen weiter und schauen uns dann in dieser Theorie der Kennzeichnung, geht es ja eigentlich nur um diese allerletzte Gruppe, genau genommen, also um diese sogenannten singulären Kennzeichnungen, mit dem bestimmten Artikel und schauen uns ein paar Konsequenzen an, die daraus gezogen werden und ein paar Punkte, die auf Frege zurückweisen. Aber ich hoffe, Sie haben schon gesehen, wo gleich am Anfang was anders ist. Ne? Das heißt Kontextprinzip. Das heißt Kontextprinzip. Das ist das Gegenteil von dem Kompositionalitätsprinzip. Wir sagen nicht, aus alle wird das und das und das, wenn es mit anderen... sondern umgekehrt, alle hat nur einen Sinn in dem Zusammenhang oder ist nur wirksam in einer Struktur von einer bestimmten Art, in einem bestimmten Kontext, im Kontext eines ganzen Satzes, nicht selbst. Okay, viel zu lang und langweilig, fürchte ich, aber bis nächste Woche.